Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so. Ich entstrubbel sie kurz und Bühne frei.
Ich wünschte, ich hätte den Luxus. Strubbeliger Hase. Den hast in diesem Podcast nur du, auch Benny Zander hat den ja nicht. Und damit herzlich willkommen. Per hat sich noch die Haare entstrubbelt vor Beginn dieser Aufnahme. Und wir sind wieder dabei bei Abteilung Weltmeister. Diese Woche, wir haben letzte Woche, Per, ein bisschen schon losgelegt. Ich würde direkt in Medias Res einsteigen hier mit den besten Game-Winning-Shots, die wir so gekürt haben. Und wir haben uns überlegt, wir wollen das Thema vielleicht ein bisschen ausweiten. Ne? Also wir gehen jetzt auf die entscheidenden Wochen der Saison zu in mehreren Wettbewerben. Und in diesen entscheidenden Wochen, in diesen entscheidenden Momenten gibt es natürlich immer diese Gesichter, diesen einen Spieler bei jedem Team oder vielleicht auch nicht bei jedem Team, wo man sagt, wenn es eng ist und es geht gegen Ende des Spiels, dann muss der Ball in die Hände dieses Spielers. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen Klatschspieler angucken. Wer ist Klatsch? Warum ist der Klatsch? Was ist Klatsch? Per, was sind denn erstmal für dich, wenn wir so loslegen wollen, Merkmale, die einen Klatschspieler definieren?
Also das ist natürlich jetzt nichts bahnbrechend Neues, was ich dir jetzt erzählen werde, Basti, wo ich da bist, dass du wohl informiert. Aber so, ich glaube, ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist so 4-5 Jahre her, dass irgendjemand, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, hat quasi diesen Satz gesagt, wir haben immer über Klatsches falsch gedacht. Dass wir dachten immer, Klatsch wäre in besonderen Momenten etwas Besonderes tun zu können. Es ist aber eigentlich, wenn der Druck am größten ist, einfach genau das weiter zu tun, was du immer tust. Das ist für mich die Hälfte der Wahrheit. Das finde ich großartig. Also ich merke das selber bei mir oder habe das in meinem Spiel bemerkt. Du merkst einfach, wenn es eng wird und ich zum Beispiel, wenn ich unter großem Druck Würfe genommen habe, wusste ich nach dem Spiel, wenn ich zu Hause im Auto war, egal ob der drin war oder nicht, ob ich den Ball gut geworfen habe oder nicht. Also ob es meine natürliche Bewegung war, ob es sich gut angefühlt hat. Und ich war oft zufrieden, selbst wenn er nicht unbedingt drin war und ich habe am Ende einen wichtigen genommen. Und ich wusste einfach, ich habe den frei geworfen, ich habe den gut geworfen. So. Also das ist für mich auf jeden Fall eine Komponente. Die andere Komponente ist natürlich, es ist ja nicht so, dass das Spiel einfach zu Ende geht, sondern in den letzten 5 Minuten, letzten 2 Minuten oder sogar in den letzten 2 defensiven Possessions spielen alle tatsächlich 10% härter. Das heißt, es ist dann auch wieder, fühlt sich irgendwie komisch an zu sagen, okay, man muss nur immer das machen, was man normalerweise macht. Weil wenn die Verteidigung nur ein Zehntel schneller ist, und ein Zehntel engagierter. Und ja, das ist so, auch wenn man in Anführungszeichen das ganze Spiel 100% gibt. Die Defense ist am Ende locked in, die Fenster werden kleiner für Pässe, alles wird intensiver. Ich würde sagen, die Pfeife der Refs wird 10% schwächer. Das heißt, es ist noch schwieriger, an die Linie zu kommen und so. Also es ist eigentlich nicht die gleiche Situation. Deswegen brauchst du was dagegen funktioniert. Also ich war tatsächlich nicht jemand, der gerne... Also ich hätte gerne geworfen, aber nicht unbedingt in den letzten 3 Sekunden. Einfach, weil ich mir sicher bin, wenn mich jemand gut timet, muss ich meinen Wurf so hart verändern, dass ich ihn niedrigprozentig loswerde. Das heißt, klassisch hast du eben noch bis vor, ich würde sagen, 10 Jahren eben die Zweier-Dreier-Shooting-Guard gehabt, die im Idealfall dein Spiel beenden, weil sie durch ihre körperlichen Veranlagungen den Ball auf jeden Fall loswerden. So, das ist jetzt erstmal so meine Basis. Das heißt, du musst eine gewisse Lockerheit und Normalität behalten können. Du musst aber genauso auch über die Adjustments von der Verteidigung die handeln können. Mit, sei es deine körperliche Veranlagung, sei es den hohen Jumper, sei es deine Shooting Pocket, die du verändern kannst. Also dein Release Point ist nicht mehr normal, sondern du kannst trotzdem den Ball hochprozentig werfen, wenn du vielleicht 10% weiter den Ball weiter höher hast oder ein bisschen faden musst, idealerweise in beide Richtungen. Und das ist erstmal das, womit es losgeht, weil es ist klassisch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr viel höher, dass du einen Jumper treffen musst, als dass du irgendwie so eine klassische, deine Layup-Geschichte hast. Es wird alles enger, es wird alles komprimierter. Das heißt, du musst schon irgendwie jemand sein, früher, der über jemanden werfen konnte, Jetzt haben wir eine Situation, wo sich alles verändert hat und durch den Stepback und Sidesteps du nicht mehr über Leute drüber werfen musst, sondern irgendwie auch an Leuten vorbeikommst und Leute quasi nur in eine Bewegung bringen musst und dann irgendwie nur in der Lage sein musst, den Körperschwerpunkt oder wegzuspringen, dich von ihnen entfernen und dann immer noch deinen Jumper loszuwerden.
Das bedeutet, wir können vielleicht als durchgehende Definition der vergangenen Ära und der heutigen Ära Spieler suchen, die ihren Wurf losbekommen können, mit hoher Effizienz oder mit annähernd der Effizienz, genau, die sie normalerweise haben, in Situationen, in denen sie dann vielleicht ein bisschen enger bewacht werden, die aber auch, und das hast du ja zumindest zu Beginn deines Statements auch so ein bisschen mit drin gehabt, das richtige Play machen können. Ja, und da ist ja immer die Definitionsweite eine sehr, sehr große. Man erinnert sich an die Kritik, die es jahrelang über LeBron James gab, dass er in diesen Situationen dann eben nicht da ist. Obwohl, wenn man sich den Film oder wenn man sich die Spiele anschaut, dann denkt man sich, ja, aber er macht ja, wenn er gedoppelt wird, genau den Pass, den er eigentlich machen muss. Und es sind dann halt oft Mitspieler, die vielleicht nicht das richtige Play dahinter machen. Das ist natürlich sehr schwer statistisch zu kategorisieren, so eine Sache. Ob jemand in einer sehr engen Situation dann wirklich das Play macht, was einem Team den besten Wurf gibt und nicht vielleicht dem Spieler selbst. Und deswegen macht es ja auch so viel Spaß, über dieses Thema zu diskutieren und sich zu überlegen, wer sind denn die Spieler, die am besten gebaut sind dafür. Und außerdem, Per, habe ich das Gefühl, es gibt schon einen Wandel wieder in modernen Zeiten. Denn ich hatte das Gefühl, die letzten 10, 11, wie auch immer Jahre, eigentlich seit der Kobe-Ära, waren geprägt von Guards, die dann am Ende des Spiels den entscheidenden Wurf nehmen mussten. Ne? Vielleicht dann auch mal so ein Kevin Durant dazwischen drin, natürlich Dirk Nowitzki, auch so ein Klatschspieler. Aber jetzt haben wir, wenn wir auf die Klatsch-Statistik gucken und schauen, wo der Ball am effizientesten hingeht am Ende von solchen Spielen, natürlich solche Spieler wie Joel Embiid, Nikola Jokic, also eher wieder die Bigs, die diese Spiele dann
ja, ich würde sogar sagen, Guards tue ich mich, ich würde schon sagen so Wings. Also für mich, in meinem Kopf, wenn du mich fragst jetzt, wenn wir auch Richtung NBA gucken, wer hat die Spiele geclosed, war das Paul Pierce, Melo, also gut, LeBron hat der auf irgendeine Art und Weise ein Play macht, aber KD, also es war schon immer, es ist nicht der kleine Shooting Guard oder es ist damals auch nicht der kleine PG gewesen, sondern es ist tatsächlich quasi dein ehemals so Dreier, wie auch immer, oder einfach ein großer Ballhändler, der sich einen Shot kreieren kann und der normalerweise eine Go-To-Bewegung hat, wie Paul Pierce zu seiner rechten Seite off the dribble irgendwie vom Ellbogen oder irgendwie Mello, wo du einfach weißt, der hält den Ball jetzt 5 Sekunden und wartet einfach genau zu seinem Zeitpunkt und dadurch, dass er den schnellsten Release aller Zeiten hat mit einem One-Dribble-Pull-Up, so wird er ihn los. Also es waren schon nicht also für mich Guards, nicht nur Guards, sondern es war noch spezifischer, es waren eigentlich immer deine großen Shot irgendwie Creator oder Maker, ja.
Dann wollen wir doch mal ein paar Namen durchgehen. Vielleicht fangen wir mit den aktuellen Spielern an und zoomen dann so ein bisschen raus auf die Vergangenheit der Liga. Also zwei haben wir ja schon erwähnt, Nikola Jokic. Es fällt ein bisschen schwer, so Klatschstatistiken zuverlässig rauszusuchen, weil da sehr viele Seiten sehr viel unterschiedliches Zeug auch haben. Aber ich habe jetzt die Stats benutzt von Inpredictable, die benutzt zumindest Kevin O'Connor auch. Also, du weißt nicht, für manche ist das ein Endorsement, für manche, die würden jetzt sagen, oh Gott, dann lieber nicht. Aber der beste Klatschspieler der Liga, aktuell, was die Stats angeht, und diese Statistiken sind wirklich absurd. Ich würde dir das jetzt kurz vortragen.
Haben wir schon definiert, was so, oder was ist per der was Inpredictable? Was sind das, die letzten 2 Minuten mit einem Spiel mit 2-Punkt-Unterschied, 4-Punkt-Unterschied? Oder
wie in der NBA ist in der NBA ist Clutch-Time letzte 5 Minuten mit einem Abstand von 5 Punkten oder weniger. In der Euroleague ist Clutch-Time die letzten 2 Minuten.
Finde ich zum Beispiel 10-mal besser. Also für mich ist es ein himmelweiter Unterschied, ob ich 5 vorne bin, mit 5 Minuten zu spielen und ich werfe einen drauf und der würde in diese Kategorie einfließen. Oder ich weiß, wir haben nur noch zwei Possessions, wenn quasi, wenn ich den nicht treffe jetzt mit 45 Sekunden und ich muss faulen, also entweder ich treffe den oder wir haben quasi das Spiel verloren, es sei denn, es passiert was Kurioses. Also das ist schon mir da auch einfach zu breit gefasst, nur mal da, Klammer auf, aber schieß mal los, erzähl uns, was dort passiert.
Also die über die letzten 9 Saisons in der NBA ist die durchschnittliche Effective Field Goal Percentage, das bedeutet also, es werden Freiwürfe mit eingerechnet und Dreier gewichtet eingerechnet, ist der Ligaschnitt 37,5% in Clutch-Situationen. Man merkt also schon deutlich, Effective Field Goal Percentage über das normale Spiel ist bei ungefähr 50 im Ligaschnitt, dass die Würfe schwerer werden, dass Defensiven auf einem höheren Level sind. Über diesen Zeitraum natürlich in aus verschiedenen Gründen etwas limitierten Minuten, aber das wird vielen großen Spielern auf dieser Liste so gehen, weil sie auch oft in so guten Teams spielen, dass Clutch-Situationen vielleicht gar nicht so häufig vorkommen. Über diesen kompletten Zeitraum hinweg hat dieser Spieler 48,1% in Clutch-Time-Situationen geworfen aus dem Feld. Das ist schon mal sehr, sehr gut. In dieser Saison 2023/24 wirft er 64,3%, also ich kann es gar nicht mehr aussehen, 27 Prozentpunkte über dem Ligaschnitt, hat gleichzeitig ein Net-Rating in diesen Situationen, ich weiß, das ist immer ein bisschen noisy, von plus 20, absurd hohe Assist-Rate, absurd hohe Scoring-Rate, es ist Nikola Jokic, die vielleicht ultimative Waffe für Clutch-Time-Situationen.
Ich hatte das Gefühl, also umso länger du sprachst, umso sicherer war ich, dass er es ist. Also, wie soll ich das beschreiben? Es wirkt halt einfach fehlerfrei. Ja? Das ist einfach... Also für mich war es lange so, dass du dachtest, du kannst zum Großen eigentlich in der Situation, gibst du ungern den Ball, weil wenn er gedoppelt wird, ist er, wenn er ein guter Passer ist, kommt der Pass raus. Oft ist, wenn du nach einem Double-Team irgendwie was bestrafen willst, brauchst du noch mindestens 3 Sekunden oder 4 Sekunden. Das ist ja oft nicht der erste Pass, sondern es ist dann der Pass und dann Swing, Swing, Swing und dann vielleicht der Dreier aus der Ecke. Vielleicht ist der sogar nochmal nur mit einem Notfall-Closeout versehen und dann kommt ein Guard in die Zone. Das heißt, du musst irgendwie damit rechnen, dass der Wurf nach einem Double-Team auf einem Großen erst nach 5 Sekunden später kommt. Der Gute, so. Denver hat es einfach durch ihr Spacing und einfach so auch durch ihre Werfer und durch ihre Erfahrung und wie sie das, also das nutzen, so die Geometrie von ihrem, wo Jokic den Ball bekommt, dass es eigentlich immer sofort ein Wurf ist. Es ist immer entweder der Baseline-Cut oder es ist der irgendwie der Skip auf die andere Seite oder bleibt auf der gleichen Seite mit dem Ball. Und du musst gefühlt ihn trotzdem doppeln. Also du hast schon recht, das habe ich so auch, glaube ich, noch nie gesehen. Also dazu kommt natürlich die Freiwurfquote. Das ist neu. Du hast jetzt Joel Embiid mit in diese Kategorie geschmissen, vorher kurz.
Ja.
Für mich ist es immer noch einfach ein Ausreißer. Für mich ist es einfach... So, das ist nicht unbedingt ein Paradigmenwechsel, sondern das ist für mich einfach Nikola Jokic.
Ja. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also, ich habe das sehr elegant beschrieben. Ich möchte die Idee nicht für mich selbst beanspruchen, sondern sehr elegant schon mal beschrieben gehört von Zach Lowe, der Jokics Fortschritte, was Scoren am Ende des Spiels angeht, so beschreibt, dass Nikola Jokic vorher Avidas Sabonis war und in den letzten Jahren sich das Spiel von Dirk Nowitzki hinzugefügt hat am Ende von Spielen. Und er hat ja sogar ähnliche Wurfprofile, ne? Also dann eben Post-up, gerne auch dieser Fadeaway, dieser Sombor-Shuffle aus der Mitteldistanz, der nie so aussieht, als sollte er reingehen, aber immer reingeht. Ich glaube, die Wurfquote hat irgendwer mal ausgerechnet und seine Sombor-Shuffle-Würfe für alle Leute zu Hause, die nicht wissen, wie der genau aussieht. Also es ist im Prinzip fast so was Ähnliches wie der Dirk Flamingo Fadeaway, nur sehr viel unathletischer. Also die Füße, die sehen mehr so aus bei Nikola Jokic, als würden die übereinander stolpern und da dreht er sich so ein und es ist halb ein Hakenwurf und halb so ein Fadeaway. irgendwer hat das mal ausgerechnet, ist insgesamt für Spiele bei um die 60% Trefferquote, was absolut absurd ist. Und ja, du hast schon recht. Also auch wenn man auf die Stats guckt, auf die Clutch-Stats guckt, dann ist Nikola Jokic der Spieler, der weit über allen anderen thront in den letzten Jahren in der NBA. Und glaube ich, der offensichtlichste Punkt, um dort zu starten. Aber dahinter, wenn man ihn jetzt gerade als absolute Nummer 1 sieht, und ich glaube, da kommt man nicht drum rum, da wird's dann schon so ein bisschen diversifizierter in der Liga. Und da gibt's dann natürlich auch sehr viel Diskussion. Ihr habt das Gefühl, über Nikola Jokic diskutiert keiner so wirklich. Aber bei allen anderen Spielern, Peer, und das ist ja auch so ein Phänomen dieser Klatsch-Situation, gibt's dann viel Diskussion. Wir haben es gerade schon angesprochen, LeBron James wurde oft diskutiert in seiner Karriere, ob er denn wirklich Klatsch ist. Die ultimative Antwort darauf kommt jetzt von Peer Günther.
Ja, ist eine, für mich eine, ja, ist keine Diskussion. Natürlich ist er Klatsch. Ich glaube, dass es das jetzt weniger ist. Also ich glaube, dass er jetzt weniger effizient wäre in den letzten 2-3 Jahren. Also natürlich, du guckst dir LeBrons Statistiken an über das gesamte Spiel und es sieht genauso aus oder sieht sogar besser aus. Ich glaube, er hat vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 2,5 Jahren seine höchste Scoring-Saison gehabt oder zweithöchste seiner Karriere. Das ist für mich des Spiels geschuldet. Er ist so clever, dass er in den ganz normalen 48 Minuten halt seinen Weg findet, seine Zahlen aufzulegen. Ich bin immer noch sehr glücklich, wenn er den Ball in den Händen hat am Ende, aber es ist ja schon so, also es fehlt jetzt eine gewisse Explosivität. Gerade, was er früher oft benutzt hat, diesen harten Drive, dann der Spin-Move und so, das wirkt schon alles dann auch so ein bisschen holpriger. Aber natürlich ist er Klatsch. Er war Klatsch. Er hatte natürlich eine Phase, wo es schwierig ist, was aber dann auch, was für mich fast so ein Punkt ist, ist manchmal, und das ist 0,0 belegbar, bei meinem Kopf ist es so, dass manchmal Leute werfen früh in ihrer Karriere, sei das auf Jugendalter oder wo auch immer, wichtige Würfe, random, und es gehen ein paar rein und dann entwickelt sich daraus eine Dynamik und du bestätigst quasi deinen Bias oder deine Wahrnehmung. Und ich glaube, dass sich LeBron einmal da durchkämpfen musste, weil irgendwann kam halt einfach auf, okay, wir sind MJ gewohnt und wir sind irgendwie dann Kobe gewohnt. Die wollen diese Würfe, die treffen diese Würfe und dann gab es einfach eine Phase, wo er halt so ein bisschen geschrumpft ist in dem vierten Viertel. Und das hat das Ganze natürlich noch verstärkt, so, weil dann kommt diese Dynamik, du merkst es, das hat er natürlich auch gemerkt in den letzten paar Minuten, so, okay, trifft er den jetzt heute endlich mal oder nicht? Und dann kommt dieses wieder nicht, oh, das hat wieder nicht funktioniert. Und dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit. So, dann hat er ein paar Dinger getroffen. Dieser Orlando, wie gesagt, dieses wichtige Ding gegen Orlando und so weiter. Und irgendwann war es dann für mich in seiner Karriere keine Frage mehr. Er wird einfach beides machen. Er hat diese Würfe frei geworfen. Das hat man ihm vorher, fand ich, angesehen, dass er gepresst hat. Aber nachdem er die ersten Ringe gewonnen hat, war er in der Situation einfach, wirkte er auf mich ein ganz anderer Spieler. Und dann war er auch einfach Peak Clutch, so. Würde ich jetzt ihn noch unter den besten 5 oder 10 oder so einordnen, die eben für mich am Ende den Ball und Spiel closen sollen, sagen wir mit 2 Possessions, glaube ich nicht, einfach weil er ein bisschen Explosivität eingebüßt hat und sein Jumper am Ende, lebe ich immer noch lieber mit einem Jumper von einem anderen Spieler als von ihm.
Wenn man es statistisch auswertet, wie gesagt, Klatsch-Situationen, das sind keine Statistiken, die wahnsinnig genau sind, weil natürlich auch die Lage etwas unterschiedlich sein kann. Es gibt, werden natürlich dann auch solche Spielsituationen als Klatsch gewertet, wo es mal unter die 5 Punkte fällt oder wieder über die 5 Punkte und so weiter und so fort. Aber in dieser Saison LeBron James, 26 Klatschspiele mit den Los Angeles Lakers, Bilanz 17-9, ist ja auch nicht ganz irrelevant, also sehr, sehr gute Siegbilanz. Effective Field Goal Percentage 59,5%, also haben wir vorhin schon besprochen, wahnsinnig hoch. Net Rating plus 11,5, auch in dieser Saison. LeBron James, Punkte pro Possession übrigens, 1,29 in Klatsch-Situationen.
Das ja, aber das ist für mich auch wieder, das ist für mich null Klatsch. Alles, ist mir egal, was, also, das, für mich ist oft die Frage, Klatsch hat auch was mit individuellem Stress zu tun. Also, wenn du mich fragen würdest, wenn LeBron richtig Stress hat, schafft er es dann, so ruhig zu bleiben oder sich selber zu regulieren und dann einfach quasi einen guten Wurf zu kriegen. So, ich weiß nicht, ob das Sinn macht für dich, aber es ist für, es gibt keine Situation, in der Regular Season LeBron was tun kann für mich, wo ich sage, wow, das war richtig klatsch von ihm. So, er wirft halt oder er wirft nicht oder er macht einen Pass und dann geht der Ball rein oder nicht. Aber es gibt keine Drucksituation in der regulären Saison für mich von ihm. Und vielleicht auch kaum noch eine in den Playoffs.
Ja. Ja, das stimmt natürlich. Dass, wenn
überleg
du
mal,
skalierst
2011, das war für mich die Magnitude, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, von den Spielen von ihm in Boston oder gegen San Antonio die letzten oder wo auch immer oder gegen OKC die Finals. Wenn man, ich glaube, wenn man da nicht in dem Zeitgeist gelebt hat, kann man sich nicht vorstellen, was da auf dem Spiel stand, so im Großen und Ganzen. Nach den J.J. Barea Dirk Finals. Im Jahr darauf. So. Das war wirklich, wo man dachte, okay, vielleicht entweder es bricht ihn oder er gewinnt jetzt einen. So. Das war der größte Druck, den ich von jemals betrachtet habe. Wenn du mir sagst, jetzt 4 Ringe später, 40.000 Punkte, accomplished, es gibt eigentlich keine Fragezeichen mehr, außer so, man will irgendwas herbeizaubern. In der Regular Season mit den Lakers gegen, keine Ahnung, gegen, von mir aus, gegen die Pelicans, so, das ist, für mich kann das, es ist keine Klatschsituation. Es ist simuliert aus LeBrons Sicht oder für mich, dass ich das LeBron in der Klatschsituation bewerte, das gibt es einfach nicht.
Ja, das ist interessant. Das ist natürlich auch sowas, was diese Statistik gar nicht mit inkludieren können, ne? Also gibt es natürlich viele Fälle davon, wo man dann die Spiele betrachtet und die Situation betrachtet. Und ich glaube, der aktuelle Leader in der NBA, leider habe ich die Statistik nicht 100% bestätigt gefunden irgendwo, in Game-Winning-Shots während der regulären Saison ist Steph Curry, der hat 10. Meine, dass das die Nummer 1 sein müsste. Aber wenn man sich dann diese Game-Winner durchgeht, und ich liebe Steph Curry, wie schon oft genug in diesem Podcast betont, aber dann ist es halt gegen die Houston Rockets, ne, die irgendwie am letzten Platz waren in der vergangenen Saison und dann dieses Jahr gegen Houston nochmal. Das stimmt schon, dass gerade für diese
Spiele... Wenn ich jetzt richtig gut vorbereitet wäre, dann wüsste ich, was er geschossen hat in den Denver-Spielen letztes Jahr, wo sie gesweept wurden, wo aber alle Spiele eigentlich relativ competitive waren und knapp waren. Und ich wüsste so, was ich im vierten Viertel oder in den letzten, keine Ahnung, 5 Minuten des Spiels, wüsste ich, was er in der Serie geworfen hat.
Also bezogen auf LeBron James. Diesen 4-0-Sweep, ja.
Und dann kann ich dir sagen, okay, ist er noch in der Lage, wenn alles, wenn die Defense am besten ist in den Playoffs, alle sind, die, alle kennen alle Plays, also alle anderen um dich rum werden tight, so bist du dann immer noch derjenige, der sich mit der, genauso wie vor, was ich, 2018 oder 2017 oder wann auch immer, kannst du dann auf dem Niveau noch immer noch das, die, effizient deine Würfe kreieren? Das wäre meine Fragestellung.
Spannend. Jetzt habe ich eine Quizfrage für dich an der Stelle, eine schnelle Quizfrage. Über die letzten 10 Jahre NBA Basketball, es bezieht sich auf die reguläre Saison und, nee, es bezieht sich nur auf die reguläre Saison, Verzeihung, mit mindestens 100 Versuchen, Wurfversuchen in Klatschsituationen. Wer ist der League Leader, der effizienteste Spieler, was Effective Field Goal Percentage angeht, in der Liga, und wenn du mir die Nummer 2 noch dazu nennen kannst, dann bist du der größte Basketball-Experte aller Zeiten.
So, ich bin wirklich, also ich weiß, dass es...
Es ist, ich sag dir gleich, ich wäre nicht drauf gekommen. Auf die Nummer 1 nicht und auf die Nummer 2 schon gar nicht.
Ich meine, ich hätte irgendwo in meinem Kopf Namen. Ich meine, ich wäre schon mal darüber gestolpert. Aber klär mich mal auf. Ich passe. Das Recht wirst du später auch noch bekommen in einem kleinen Spiel.
Oh Gott, da grämt es mich schon davor. Da fürchte ich mich schon vor dem Spiel. Per hat ein Spiel vorbereitet.
Tu es.
Die Nummer 1 über die vergangenen 10 Jahre NBA ist Anthony Davis. Bei fast 60% Effective Field Goal Percentage in Klatschsituationen. Das passt natürlich aber auch zu unserer Diskussion, weil Anthony Davis jetzt kein Spieler ist, von dem wir beide, denke ich, also ich glaube, da sind wir uns einig, sagen würden, ja, das ist ein Spieler, der sich selber einen Wurf erarbeiten kann am Ende des Spiels. Ne? Der ist sehr
abhängig. Also du sagst mir, dass LeBron und Davis quasi die Mr. 60% sind und die haben trotzdem letztes Jahr, wenn es drauf ankommt, die vier knappen Spiele verloren.
Ja, das Problem war, glaube ich, dass ja, also ja, dass auf der anderen Seite ja, okay. Nikola Jokic stand. Ja, also.
Ach ja, okay. Okay.
Damit möchte ich auch nicht ausdrücken, dass Anthony Davis der beste Klatschspieler der Liga ist.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich kann mich natürlich auch an keinen Wurf außer den gegen Denver, ich glaube, was war es, zum 2-1 oder so in der Bubble erinnern.
Es gab noch diesen Wurf, da war noch bei den Pelicans, als die Pelicans am letzten Spieltag der Regular Season nur mit einem Sieg die Playoffs erreichen konnten gegen Sacramento. Oder war das gegen Dallas? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann trifft er diesen Dreier, ja. Aber es ist ein Punkt, den ich damit machen möchte, denn auf Platz 2 in dieser Tabelle ist Al Horford der zweiteffektivste Klatschspieler der Liga über die letzten 10 Jahre. Und das ist interessant, weil das Spieler sind, Per, die sich nicht ihren eigenen Wurf kreieren, aber die mitunter flankiert wurden, bei Anthony Davis noch sehr viel mehr, zumindest in den letzten Jahren mit LeBron James, von Spielern, die eben dieses richtige Play, von dem wir schon gesprochen haben, in den letzten Minuten machen. Also ist Klatsch möglicherweise vielleicht doch nicht so eine One-Man-Show, wie wir mal denken. Müssen wir
wenn
Klatsch,
du mich fragst, in der Geschichte der NBA, einer der schwierigsten Würfe, die ich mir vorstellen kann, und wenn ich die selber tun müsste, würde ich sterben, ist der von Steve Kerr. Wenn er in der Auszeit mit Jordan bespricht, der wird von mir weghelfen, ich werde offen sein, gib mir den Ball. Wenn das wirklich passiert und der Ball kommt auf dich zu und du hast genug, das ist wieder einer der undankbaren, also es gibt dieses Phänomen, du hast zu viel Zeit und du bist zu offen und du, wenn du vorher weißt aus so einer Auszeit, der wird zu mir kommen, der Ball, oder vielleicht wird er zu mir kommen und dann einfach durch seine Motion, das meine ich so, und dann durch deine normale Motion durchzukommen und den nicht zu shorthanden, nicht gestresst zu sein, das ist pur, ja. Wer weiß, vielleicht sieht das auch bei Steve Kerr aus. Ich glaube, er hat auch irgendwo gesagt, er war nervös bis zum geht nicht mehr. Aber so, wenn du dann halt mit Muscle Memory und einfach ohne Kopf, ohne Gehirn einfach nur werfen lassen kannst, das ist crazy. Ich kann dir eins sagen. Ich habe in meiner Karriere, ich würde sagen, 10 Würfe genommen, wo ich während der Wurfbewegung dachte, was passiert hier gerade? Die ich quasi gefühlt nicht selber geworfen habe. Einer der, so wo ich das am heftigsten gefühlt habe, war im Pokalfinale habe ich vielleicht meine beste Halbzeit meines Lebens gespielt gegen Alba Berlin zu Hause. Ich glaube, ich habe 20 gemacht gegen Cliff Hammonds und so Sascha Obradovic, so defensive Berliner Mannschaft. Und ich bin auf der linken Seite und ich dribbel. Und ich werfe einfach aus 9 Metern mit 20 Sekunden auf der Shotclock gegen Redding. So, einfach geworfen. Und ich dachte, das war so null aus dem Fluss des Spiels. Es war einfach. Und während ich werfe, dachte ich, what the fuck, was passiert hier gerade? Und ich hab solche Würfe gehabt, wo ich einfach nichts damit mit der Entscheidungsfindung zu tun hatte, sondern der geht einfach hoch. Und ich bin mir sicher, dass ich 9 von 10 von denen getroffen habe.
Also
ich wusste eigentlich immer, wenn das passiert und irgendwie so ein Autopilot angeht, dann ist er drin. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, die letzten 4 Jahre nie wieder so einen Wurf gehabt, weil ich habe den Autopiloten auch einfach verloren. Also da war immer alles zerebral, so, wir brauchen jetzt das, wer ist frei, so immer überlegt, so. Und ich weiß nicht, ob Steve Kerr den sicherlich nicht. Das sind normalerweise andere Würfe oft aus dem Dribbling und so, aber nochmal, das ist das für mich. So ein Wurf ist sowas von Klatsch. Einfach, er hat sich nichts geirrt. So, dein Job ist zu werfen und alle sagen dir, Amigo, du bist frei und du musst den treffen. So, als Shooter beispielsweise. Das heißt, wenn Al Horford solche Dinger trifft, in einem Kollektiv, keine Ahnung, von den Celtics, wo alle sagen, entweder Marcus Smart, so damals sollte Marcus Smart werfen und dann vielleicht als nächstes Al Horford und Al Horford schießt die Dinger rein. So, das ist schon irgendwie mehr Klatsch, als man das so oft einfach so denken würde.
Ja, spannend. Also, ich fand den Aspekt spannend, dieses diese Klatschsituationen, die ja doch sehr individualistisch gesehen werden oft. Man hat irgendwie diesen Bias, habe ich das Gefühl, automatisch zu einzelnen Spielern zu geben, es dann doch vielleicht mehr auf Teams übertragen zu müssen. Und natürlich diese Würfe, ich meine, da ist natürlich ein Spieler, der mir sofort in den Kopf kommt, ich habe jetzt seine Statistiken nicht vor mir, aber ist Klay Thompson, ne? Gerade in Playoff-Situationen nie die gefeaturete Nummer 1-Version, also weder in der Zeit vor Kevin Durant, noch in der Zeit mit Kevin Durant, aber in diesen Spielen, in diesen Game 6 Clay, ne, in diesen ganz wichtigen Playoff-Spielen, dann als ein Ergebnis des Systems der Spieler zu sein, der immer wieder gesucht wird für den Wurf, ist schon auch eine besondere Rolle, weil du eben, braucht irgendwie 11 Dribblings für 60 Punkte, ne? Das war kein Playoff-Spiel, aber egal. Das ist schon sehr außergewöhnlich.
Ja, und trotzdem, also das sind so Zahlen, wo ich mir manchmal denke, ich wüsste sie lieber nicht. Mhm. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass dieses Mysterium, das war ja auch mit dem Momentum so, wenn du sagst, wenn du als quasi das die heiße Hand entlarvt wurde als falsche Wahrnehmung oder einfach, dass das nicht existiert. So. Ist es da genauso? Auch wieder während meiner Karriere gab es Spieler, von denen ich mir sicher war, dass sie am Ende, also Tess Robertson beispielsweise, hätte ich die ersten immer offen gelassen in den ersten 20 Sekunden der Shot Clock und in den letzten 3 Sekunden der Shot Clock war für mich, keine Ahnung, Hurl Beecham wurde er auf einmal oder Gerd Kulame. Er hat, also natürlich ist es auch wieder eine selektive Wahrnehmung, kleine Stichprobe und so weiter, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, es gibt Spieler oder es gibt Leute, von denen du nicht willst, dass er am Ende den Ball hat. So, und dann wirst du so oft, wie leider wirst du dann desillusioniert, wenn es dann aber heißt, weiß der Kuckuck, schießt er eigentlich nur 41% in diesen Situationen oder nur 38% und trotzdem gibt es dieses Mysterium von Leuten, wenn du auf der anderen Seite bist oder der Fan auf der anderen Seite, willst du nicht, dass derjenige wirft, so. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Heiko Schafazi einer der klatschesten oder wahrscheinlich der klatscheste Deutsche war. Ich habe keine Ahnung, ob das zu belegen ist. Aber wenn Heiko in einem großen Moment einen Wurf genommen hat, hatte ich einfach das Gefühl, so die Wahrscheinlichkeit geht hoch, dass der reingeht. Mhm. Die geht nicht runter. Und ich habe null Ahnung. Aber so irgendwie mag ich das, dass es so oder ich mochte das, als es noch mehr Mythos war und es war mehr dieses keine Ahnung.
Ja, ich verstehe.
Du willst so, auf keinen Fall willst du, dass du musst ihn doppeln, weil du musst irgendwie den Weg finden, dass er sich vom Ball löst, weil sonst sticht er in dein Herz.
Ja, ich glaube, es gibt so einen Spieler in der NBA gerade auch. Leider ist die NBA so die einzige Liga, wo zumindest ich, also es gibt mit Sicherheit erweiterte Clutch-Stats auch für die Euroleague, aber da habe ich keinen Zugriff drauf. Aber wenn man einen Spieler, der vielleicht noch für diesen Mythos steht, raussuchen müsste aus der NBA, dann wäre es für mich Jimmy Butler, weil die Statistiken sagen das ist kein guter Klatschspieler. Wenn du nur auf die Zahlen guckst, dann würdest du sagen, weiß ich nicht, ob ich wirklich will, dass der den Wurf nimmt. Und dennoch hast du in Playoff-Situationen gerade als gegnerisches Team, glaube ich, von nicht vielen anderen Spielern solche Panik wie vor Jimmy Butler. Du hast das Gefühl, jeder Wurf geht rein jetzt gerade.
Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Lustigerweise ist die EuroLeague ja quasi, hat gar nichts damit zu tun. EuroLeague ist alles Point Guards, die du die in deinen Kopf kommen, oder? Von Slukas, Mike James, Marcus Howard,
Spanoulis,
Shane Larkin.
Ja.
Dieses Jahr ist Cody Miller-McIntyre, der, glaube ich, schon 2 oder 2,5 Game-Winner reingeschossen hat. Das ist auch wieder so ein Ding. Cody Miller-McIntyre, kein Schütze, aber dann passiert sowas, dass so einmal, dann trifft er einen so ein Ding und dann ist er in seinem Kopf jetzt so, dann ist er kurz, dann weiß ich nicht, da passiert irgendwas und dann bestätigst du dich dadurch und dann denkst du, im nächsten Moment denkst du, ich habe doch schon den letzten getroffen, den letzten großen Wurf, ich schieße ihn jetzt wieder rein und das sorgt einfach schon dafür, dass wieder was anderes passiert. Also es gibt diese sich bestätigende Streaks in meinem Kopf auf jeden Fall. Und dann ist es kein Zufall, dass er dann eben, entweder er schießt 0 Game-Winner oder er schießt halt 2 oder 3. Aber wie gesagt, es ist halt die Größe und da ist für mich hat nichts das Spiel so verändert in den letzten, weiß ich nicht, wie James Harden Stepback. So. ja, es gab natürlich auch Situationen davor, wenn man sich Kemba Walkers Game Winner im College anguckt, wenn man sich, keine Ahnung, Derrick Rose, was ich 2012 oder 2010, 2011, die Stepbacks, die er geschossen hat, so. Aber James Harden hat einfach dafür gesorgt, dass jeder, ich weiß irgendwie, es wirkt so für mich, als wäre es immer eher Steph Curry, wer hängen bleibt. Für mich ist der Stepback von James Harden hat einfach alles verändert. Und also, gerade für kleine Spieler.
Auf einer Makro-Basketball-Ebene für Basketballspieler, ja, in der Position weltweit, genau, meinst du, ja.
Für kleine Spieler hat sich alles verändert, nachdem quasi die Schiedsrichter, den diese Stepbacks anders bewerten. Also es sind ja jetzt, es ist ja so irgendwie, was vor 15 Jahren noch regelmäßig Schrittfehler war, dass du quasi den Ball auf den Boden kriegst und dann einen Tick später dich mit einem Fuß abstößt und dann nochmal deine Füße setzt, links, rechts oder wie auch immer. Also es ist dieser Zero-Step bei meinem Dribbling oder irgendwie so einfach diese, mhm, ja, die, du hast irgendwie eine Möglichkeit, einen Push-Off zu schaffen, der du vorher nicht, früher musste ein Stepback unglaublich sauber sein, deswegen war es noch schwieriger. Jetzt ist das der Sidestep oder wie auch immer, jetzt kannst du ihn anders spielen. Und dass es einfach neue Bewegungsdimensionen gibt. Also es war, wie gesagt, immer im 1 gegen 1, entweder er geht hoch oder er greift mich an. Jetzt, das ist jetzt noch quasi, dass du als Verteidiger noch denken kannst, okay, du musst jetzt nach vorne. Das ist einfach, hat alles verändert. Du konntest nicht deine Spiele closen mit, keine Ahnung, mit 1,70 Meter Point Guards. Und du, die sind wahrscheinlich jetzt als besser als alle anderen Spieler in der Lage, sich ihre Würfe zu kreieren. Mhm.
Ja, es ist ein wahnsinnig interessanter Punkt. Ich glaube, oder ich weiß nicht, ich frag dich, Per, hast du das Gefühl, dass dieser Impact, weil das ist für mich sehr, sehr spannend, aus deinem Mund zu hören, aus dem Mund eines Spielers auf dieser Position, der zu der Zeit, als dieser revolutionäre Wurf, als der auch, glaube ich, schon generell betrachtet wird, in die Basketballwelt kam, das miterlebt hat. Denn du hast schon recht, bei mir persönlich bleibt das als Revolution des Spiels nicht so hängen. Hm. Vielleicht auch, das ist die Frage, weil James Harden selbst persönlich eher so enttäuschend war bisher in seiner Karriere, gerade was so Playoffs-Sachen angeht. Mhm.
Ja, nochmal, es gab auch diese Diskussion um diese Schrittfehler-Diskussion um seine Stepbacks am Anfang in seiner Karriere gab es jahrelang, also 2, 3 Jahre lang. Ich habe das Gefühl, bis die NBA gesagt hat, okay, das ist eine schöne Bewegung, das ästhetisch ansprechen, damit machen wir es der Offense irgendwie ein bisschen einfacher. So, wir lassen so das irgendwie international einfach anerkannt, dass du da jetzt andere Möglichkeiten hast als früher. Und bei ihm war es natürlich noch extremer. Das heißt, wenn du nämlich hart auf diesen Stepback gegangen bist als Contest, dann durfte es ja auch nicht in seine Landezone kommen. Also, weil dann, also das war wirklich quasi eine unlösbare Aufgabe. Ich meine, wir erinnern uns, dass die NBA so verzweifelt war, dass sie angefangen haben, ihn von hinten zu verteidigen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Ja, die Spurs. Haben,
geh Greg Popovich. Einfach, dann wissen wir zumindest, dass du in eine Richtung gehst. Und wir wissen sonst nicht, wo du hin willst und was du machst. Und wir können nicht springen, wir können nicht reingreifen, wir können keine Arme an deiner Hüfte haben, weil wir wissen nicht, was wir tun sollen.
Und was da auch perfekt dazu passt, ist, dass dann sogar diese Playoff-Serie Houston gegen San Antonio genau auf diese Art entschieden wurde am Ende. Manu Ginobili, der von hinten den Block bekommt gegen James Harden und damit die Serie zumacht.
Genau. Ja, und dann eben auch im Negativen, als diese Calls nicht mehr da waren gegen die Golden State Warriors im 7. Spiel und sie quasi 0 von 27 an der Dreilinie gehen. Und du hast meiner Meinung nach 4, 5 Situationen, wo James Harden wahrscheinlich in der Regular Season an die Linie gegangen wäre und 3 Freiwürfe bekommen hätte. Mhm. Aber wie gesagt, das ist für mich. Ja, gestern haben wir TJ Shorts gesehen. Du bewegst den großen Spieler, du greifst ihn mit Speed an und sobald du merkst, dass seine Hüfte sich bewegt, dann springst du von ihm weg und dann bewegst du dich von ihm weg. Und dann durch diese schnellen Releases haben die genug Platz einfach, um Würfe loszuwerden. Mhm.
Bevor wir auf Europa rüber switchen, das würde ich nämlich schon noch ganz schnell machen. Einen Spieler dürfen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Damian Lillard, neben Michael Jordan, der einzige Spieler, der 2 Playoff-Serien in seiner Karriere durch Buzzer-Beater beendet hat, ist Dame Time, ist über seine ganze Karriere so ein bisschen synonym mit Klatsch-Situationen gewesen. Den müssen wir jetzt nicht weiter beleuchten. Ich glaube, wir haben alle die Szenen vor Augen. Aber ich würde gerne noch nach Europa rüberspringen. Du hast ja schon genannt, so ein paar Spieler, die man am Ende des Spiels unter keinen Umständen sehen möchte. Shane Larkin, Mike James, auch so jemand wie Wade Baldwin für mich. Wir haben ja die Volatilität gesehen, unter anderem in seiner Bayern-Zeit. Dass es manchmal nicht klar war, möchte man den nicht sehen von der gegnerischen Perspektive oder von der eigenen Perspektive. Und dann haben wir, wenn wir auf die deutschen Teams gucken, natürlich in der Vergangenheit bei Alba Berlin jemand wie Maodolo, der für solche Situationen mit zuständig war. Bei den Münchnern war in der Vergangenheit, und das ist ja ganz interessant, eigentlich ja der Closer immer Lucic, hatte jetzt auch gegen Valencia den letzten Wurf. Super herausgespielter Wurf. Also Freier bekommst du ihn nicht, er verpasst ihn einfach, das passiert. Jetzt hat man das Gefühl, Per, die Verantwortung da in diese Situationen rüber geswitcht zu Sylvain Francisco. Carson Edwards, der auch viel versucht am Ende von diesen Spielen, aber da einfach in dieser Saison sehr unglücklich ist. Sieht man also auch daran wieder den Shift so ein bisschen, oder? Der Zeitalter von einem
Wing, ja, zu einem, es ist Freund, eine Position. Es ist Maodolo. Warum ist es Maodolo? Weil kein anderer sich diesen Wurf einfach erarbeiten kann, außer im Live-Dribbling. Einfach, Maodolo macht die Bewegung nochmal anders. Also er hat natürlich seinen Double oder seinen Triple-Crossover sogar, aber am Ende des Tages hat er den Ball einfach vor dir und zuckt einmal nur nach vorne, und ihm ist egal, ob du reagierst oder nicht. Er macht dann seine Schritte links, also linker Fuß zuerst, rechter Fuß zuerst, danach nach links hinten. Und du kannst es nicht, den wird der einfach los. Egal, wer du bist. Berlin hatte Jalen Smith, der genauso mit seinen Stepbacks nach links Spiele entschieden hat. Und dann bei Bayern ist es jetzt natürlich irgendwie Prime Lucic ist was anderes. Dann findest du vielleicht noch Plays für ihn, dieses typische Lucic-Play, wo er erst den Rückblock setzt und dann irgendwie am linken Horn den Ball bekommt. Aber am Ende des Tages, wenn du sicher gehen willst, dass sich ein Spieler erstmal einen Wurf kreiert oder die Verteidigung überreagieren muss, ist es natürlich Francisco. Und wenn du Berlin, wenn du München dir anguckst, dann ist es kein Zufall, dass auch die Spiele, sei es, ob es Partizan ist, parat, das ist genau, steht genau in die Kerbe. Frank Kaminski weiß, Sylvain Francisco will jetzt wahrscheinlich einen Dreier zum Sieg werfen. Und bleibt eigentlich einer Dreierlinie, aber Francisco kommt halt, mittlerweile kommst du halt als Guard fast bis zur Freiwurflinie und kannst, und wenn dann der Große reagieren muss, dann kommst du immer noch bis hinter die Dreierlinie und kannst ihn werfen. Das ist halt einfach neu oder in der Masse einfach neu. Und wie gesagt, das ist der Prototyp, um dir Spiele zu klausen. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei. Und er hat eben gegenüber Edwards einfach das, er settelt nicht so für die ganz Schwierigen. Das heißt, er würde nicht einfach jetzt wirklich den Heldenwurf loslassen, sondern ich finde, er hat auch immer noch mehr den Drive. Wie gesagt, die Drives von Edwards sind einfach extrem ineffizient.
Ja.
Das heißt, er hat so ein bisschen beide Dimensionen. Und ja, deswegen würde ich auch immer den Ball zu ihm geben.
Dann, ja, also wir haben diesen Shift angesprochen, wir haben diesen Shift gesehen. Wir können ja vielleicht so eine schnelle Liste abreißen an den, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, so die Top 5 Spieler, die du unter keinen Umständen sehen möchtest in der Euroleague. Ich glaube, wir haben ein paar schon erwähnt, aber du musst kurz Zeit füllen, weil ich meinen Laptop anschließen muss an den Strom.
Ich muss gar keine Zeit, wir können einfach, Thomas kann einfach mal aufwachen. Hallo Thomas, reiß dich mal zusammen. ja, wir können die Liste gerne machen. Mein lieber Basti, ich erzähle dir einfach mal was von mir. Wie gesagt, bei mir geht's los mit Lukas. Recency Bias, und einfach, weil er auf jeden Fall an die Freiwurflinie kommt. Er schießt keinen Spieler, das, wenn am Ende Teamfouls sind, der schießt 90% von der Linie, und er ist einfach ein kleines, dreckiges Wiesel. Wenn du irgendwo deinen Arm falsch positionierst, dann verschwindet er, dann liegt er auf einmal auf Lukas irgendwie, und dann geht er an die Linie. Er hat seinen Go-To-Move, also quasi vom Pick-and-Roll, einfach den Hop rein in seinen Dreier. Das mag ich auch. Das heißt, wenn du wie so ein Pokerspieler schon weißt, du hast ein Image und die Leute gehen davon aus, dass du eine Sache machen wirst, wenn du die kontern kannst, also das hilft dir auf jeden Fall ungemein. Und ja, es sind für mich Lukas und Mike James. Das sind für mich die beiden. Liste, ich könnte die Liste auffüllen, 3, 4, 5, aber es sind die beiden sind es einfach für mich, die ich nicht sehen will.
Naja, aus Bayern-Sicht, zumindest aus deutscher Sicht,
aus Bayern-Sicht. Aus Bayern-Sicht gibt es noch einen kleinen Irrwisch, einen kleinen Derwisch.
Ein Scotty Wilbekin, Locken, ja. Muss man da natürlich noch mit nach oben hinpacken.
Ja, es ist aber auch halt einfach erschreckend, dass es das ist einfach der gleiche Spielertyp, ja.
Ja.
Also natürlich mit anderen Nuancen, aber es sind die Jungs, die in die Zone kommen, aber eher auch ein Stepback um die Ohren knollen wollen.
Weiß gar nicht, wen ich da noch mit Shane Larkin, haben wir ja auch schon angesprochen. Dann ist für mich noch interessant, so ein Mario Hezonja-Typ, ne? Er bekommt jetzt gerade in dieser Saison nicht oft die Gelegenheit in solchen Klatschsituationen, weil Real Madrid-Spiele einfach die erste Hälfte der Saison sehr entscheidend in die eine Richtung und jetzt in letzter Zeit öfters mal relativ deutlich in die andere Richtung gehen. Aber das ist so ein Spieler für mich, der auch personifiziert, was für eine Mentalität es braucht am Ende solcher Spiele. Er ist the man, the guy, hält sich auch für diesen Spieler, hat es gleichzeitig wahnsinnig gut geschafft, sich in dieses Teamgefüge einzufügen, aber
Panther habe ich gar nicht gesagt. Wie kann ich denn ja, Panther vergessen?
Kevin Panther wäre für mich auch noch auf der Liste, natürlich ganz weit oben, die europäische, also einfach Small KD, ja, die Bewegungsabläufe sind verblüffend ähnlich zwischen den beiden und ist natürlich genau der Spieler Typ, den du haben möchtest für mich am Ende. Wir haben es ja letzte Saison gerade gesehen in Klatschsituationen, was der da für Würfe getroffen hat. Ja, also das wären dann noch so ein bisschen die Namen, die Liste, die wir da aus der Euroleague haben. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ich glaube, das Thema ist vor allen Dingen deswegen wahnsinnig spannend, weil es nie ausdiskutiert ist. Weil selbst wir, ich habe das Gefühl, in vielen Dingen denken wir schon recht ähnlich über Basketball. Aber selbst wir haben ja gemerkt, dass wir schon unterschiedliche Definitionen haben, für was Klatsch bedeutet und wie sich das da genau auf dem Basketball-Parkett überträgt. Gerne auch Anmerkungen von unseren Zuhörern. Weiß nicht, ob du was zu dem Thema noch vorbereitet hast, was wir komplett übergangen haben. Aber ansonsten würde ich mich in mein Schicksal fügen und mich deinem Spiel unterwerfen, bei dem ich hoffentlich nicht allzu versagen werde. Oh Gott,
also wir kamen, nur damit die Zuschauer das einordnen können, wir kamen heute mit zwei Wünschen, sind wir jeweils rangetreten. Basti hat schon seit langem das Klatsch-Thema im Auge gehabt. Ich hatte ein wunderbares Spiel heute im Auge, also quasi vorbereitet.
Aha.
Denn wir sind in einer kuriosen Situation, Basti. Ich habe mich auf diesen Podcast vorbereitet oder versucht vorzubereiten.
Ja.
Und über Themen nachgedacht, die man denn beackern könnte, bevor wir gesagt haben, okay, wir machen den großen Block, den Riesenblock einfach Klatsch. Warum haben wir das gemacht? Weil zu viel los war. Zu viel, als dass man irgendwie dieser Situation Herr werden könnte. Aber es sind jetzt noch ein paar Sachen passiert, die ich interessant finde. Aber es ist natürlich keine Ein-Mann-Show. Deswegen haben wir beide, dieses Spiel heißt, dazu habe ich, also ich hitze dich mit etwas.
Aha.
Und dazu, du kannst sagen, dazu habe ich nichts. Dazu habe ich einen Satz.
Ja.
Oder schön, dass du es ansprichst. Hier hat sich einiges angestaut. Ich möchte dir darüber berichten.
Gut. Okay,
das sind deine Optionen. Option 3 hast du quasi nur, wie oft kriegst du Option 3? So zweimal. Du darfst zweimal richtig über was lossprudeln.
Okay.
Aber das muss dann auch so rauskommen, als hätte sich wirklich was angestaut.
Mhm, okay.
Okay, wir können da nicht so rumdrucksen, sondern wir pumpen jetzt etwas raus. Weil es ist nicht zu glauben, was gerade in der, oder wer sind wir überhaupt? Wir sind natürlich, wir lieben unsere Produkte, wir lieben die Euroleague, wir lieben die Nationalmannschaft, wir lieben deutsche Spieler. Das ist, was wir machen. Aber wir sind uns nicht zu fein, nur weil andere Leute andere Sachen zu übertragen, sind wir in allererster Linie auch Basketball-Fans. Und wenn dann so viel passiert wie aktuell, dann versuchen wir zumindest an manchen Stellen noch einen Satz dazu loszuwerden.
Gut.
Und man kann nicht glauben, was gerade alles passiert. Das Spiel geht los. Also nochmal, dazu habe ich nichts. Einen Satz, so, da bin ich so regel, so. Oder schön, dass du es ansprichst.
Mhm.
So. BBL. Berlin schlägt Chemnitz, wer wird Erster? Die gesamte Situation Chemnitz, Bayern, Berlin.
Dazu habe ich einen Satz. Wer auch immer Erster wird, am Ende sind die Bayern Favorit.
Schön. Wer wird Sechster? Ulm, Fechter, Lubu, Bonn. Dieser Kampf.
Boah. Dazu habe ich einen Satz. Ich weiß es nicht.
Gut, ich habe nichts dazu. Abstiegskampf, hui, das ist schon ein richtiges Brett. Wir hätten ungelogen eine halbe Stunde über den Abstiegskampf sprechen können. Ja. Crailsheim, Rostock, Tübingen, Heidelberg, was passiert da? Was nimmst du da, also was macht das mit dir? Hast du da Gedanken?
Dazu habe ich aktuell nichts, weil ich das gerne in kommenden Folgen mal richtig eng beleuchten würde.
Wunderbar, nix. Letztes BBL-Thema. Hamburg Towers, 12.000 Leute in einer Basketballhalle. Hast du was dazu?
Ein Wort. Wow.
Schönes Wort. Ich habe auch, es war wirklich ein fantastisches Event. Dazu habe ich so, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht schön, dass du es ansprichst, aber ich kann so ein bisschen cheaten, weil das mein Spiel ist.
Ja.
Überragendes Event. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird, wenn jetzt Leute, die dazu gewonnen, begeistert wurden, jetzt wieder nach Wilhelmsburg runterfahren und in die charmante auf jeden Fall, aber eben in die Edel-Optics-Arena gehen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man einmal seine Ehe öffnet und Brad Pitt so vorbeikommt. Jetzt ist die Frage, sorgt das dafür, dass man sich da schön dran erinnert und sagt, boah, das war ein toller Abend, oder sorgt das dafür, dass halt das nie wieder funktioniert, weil einfach irgendwie so, man war halt einmal in der 12.000-Mann-Arena.
Man war halt einmal in Brad Pitt, ja.
Oh, so rum. So rum.
Ja, klar, so habe ich gedeutet, Per.
So, okay. Ja, das ist jedem selbst überlassen, wie er das deutet. Gut, Ulm gewinnt als erste deutsche Mannschaft ein ANGT-Turnier.
Dazu habe ich nichts.
Dazu hast du nichts. Ich habe den Namen Noah Esenge.
Ja.
Ich habe nochmal Tommy Kleppers gefragt, wie man den Namen ausspricht. Er ist gerade 17 geworden. Also die ANGT-Turniere sind quasi Adidas Next Generation-Turniere, sind so ziemlich die coolsten Turniere. Ich glaube, es finden 4 statt an 4 verschiedenen europäischen Städten. Da sind dann die ganz großen Kaliber, wie gesagt, Real Madrid, Barcelona und wie sie alle heißen, Bayern, München, Alba Berlin. Fühlt sich an wie so kleine Mini-Euroleague-Jugendturniere, würde ich mal sagen. Und alle Gewinner kommen dann zum Finalturnier, da gibt es dann ein paar Wildcards. Noch nie hat eine deutsche Mannschaft das Ding gewonnen. Ulm hat das geschafft, ziemlich cool. Und dieser SNG, Noah, reiht sich fürchterlich nahtlos in die Liste absoluter französischer Übertalente ein. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich habe, wie gesagt, versucht, da Tommy irgendwie anzuzapfen. Der war hin und weg. Er meint, das ist vielleicht das größte Talent, was sie in Ulm so hatten. Und wow, das, wenn man auf Killian Hayes etc. guckt, dann und jetzt Thorne, auch gerade kommen da die Nunez und wie sie heißen. Das ist ein Brett. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, er hat 33 und 18 gemacht im Finale. Und noch in anderen Kategorien alles mögliche andere. Mhm. U18 Albert Schweizer Turnier.
Mhm. Habe ich nichts zu?
Kein Grujicic. Kein, warte, ich muss kurz, kein Duru. Hast du nichts zu?
Habe ich nichts zu.
Okay, also ich war natürlich, für mich in meiner Basketball-Jugend war das vielleicht, da gab es natürlich so fancy-schmancy ANGTs noch nicht. Das heißt, damals auf der amerikanischen Base in eine Halle zu kommen, wo einfach sich der Boden spiegelt und es riecht nach Popcorn und da dann Basketball zu spielen. Ich habe da Sergio Rodriguez das erste Mal gesehen, Kyle Lowry hat da gespielt. Wir haben da als U16 mitgespielt. Du lernst über die Geschichte, die so wirklich unglaublich reich ist. Ich glaube, sogar Magic Johnson hat da gespielt. Also wirklich cool. Schade, dass irgendwie so die interessantesten Namen nicht dabei sind. Ich habe mir aber irgendwo was aufgeschrieben, weil ich habe natürlich mit unseren Jugendbasketball-Experten kurz telefoniert. Mhm. Also, wie gesagt, Grujicic nicht dabei, von Barcelona nicht freigegeben. Duro von Real Madrid, das wären so die beiden Namen, auf die ich mich am meisten gefreut hätte, von Real Madrid, Verletzungsprobleme. Aber auf der Point Guard-Position gibt es wohl 2 hochinteressante Männer, und das ist für den deutschen Basketball jetzt nicht unwesentlich, was da so passiert. Next Man Up und so. Chris Anderson spielt gerade in Oak Hill. Okay. Sagt dir das was?
Gar nicht.
Also wir haben anscheinend einen Deutsch-Amerikaner auf der Point Guard-Position, der in Oak Hill spielt. Der Vater hat, glaube ich, in Deutschland gespielt, ist ein Skills-Coach und da könnte eine richtige Granate am Start sein. So, mehr weiß ich dazu nicht. Mhm. So sagt es der Leumund. Dann 2009er spielt er trotzdem schon mit, ist, glaube ich, gefühlt 2 oder 3 Jahre jünger als der Rest. Fabian Kaiser aus Paderborn. Mhm. 1,97, Ballhändler, sagen wir mal. Mhm. 1 oder 2 Jahre, weiß der Geier. Gerüchteweise einer der besten 2009er Europas. Auch im Ballhändlerbereich. Also das sind jetzt mal so die Namen. Ich habe keine Ahnung, das sind natürlich 1000 andere noch spannende Spieler. Ja. Ich versuche auf jeden Fall nach Mannheim zu kommen, mir so ein Spiel anzugucken, auch wenn sie nicht mehr wie früher geil auf der Base spielen, wo man danach sich noch irgendwie amerikanisches Fastfood, was es sonst nicht gab, reinziehen konnte und so. Das hatte noch mehr Flair. Viernheim ist nicht das Gleiche. Trotzdem mega Turnier. Wenn ihr in der Nähe seid, fahrt da mal hin. Guckt euch das an.
mit Fabian Kaiser.
Ja, Fabian Kaiser. Ah, du hast Infos.
Habe ich vielleicht einen Satz. Einen Satz, Fabian Kaiser. Ich glaube, ich habe mit dem gleichen Nachwuchsexperten, mit dem auch du dich verständigt hast, schon vor längerer Zeit mal über Fabian Kaiser gesprochen. Und dieser Nachwuchsexperte hat gemeint, dass Deutschland noch nie so ein Talent auf der Eins hatte. Also das ist die...
Nichtsdestotrotz bin ich ein gebranntes Kind, immer wenn es um riesen Point Guards, endlich haben wir einen großen Point Guard, einen großen europäischen Point Guard, hat man früher noch dazu gesagt, um irgendwie so gebildet zu klingen. Hat nie funktioniert, auch Philipp Schwedter, liebe Grüße, war kein Point Guard. So.
Ja.
Eurocup. Bourg.
En Bresse.
Mit Risaché.
Ja.
Spielt gegen Besiktas, erstes Spiel gewonnen. Habe ich mir sogar reingezogen. Mhm. Nichts passiert von Risaché. Hast du einen Satz? Hast du nichts?
Ich habe was, ich weiß nicht, ob das viel mehr als ein Satz ist, aber ich werfe hier einfach mal meinen, da habe ich was dazu zu sagen, ein. Und zwar zu Zachary Risaché, weil es ein bisschen darstellt vielleicht, dass der kommende NBA-Draft nicht der allerspannendste ist. Es gab nun... eine Challenge, eine persönliche Challenge.
Ich hatte sie notiert, deswegen tu es bitte, wunderbar.
Eins der anderen Top-5-Talente in der kommenden Draft, Matas Buzelis, Litauer, der bei der G-League Ignite spielt, also einem Team, das keine ernsthaften Basketballspiele bestreitet, hat nun aufgrund der Situation, dass auch dieses Jahr kein klarer Nummer-1-Pick da ist und dass der Draft vielleicht irgendwie nicht so gut ist, Zachary Risaché, ich weiß nicht wieso, vielleicht weißt du da mehr dazu, zu einem 1-gegen-1-Duell herausgefordert bei der Draft Combine. Er möchte ihn gern 1-gegen-1 spielen und hat dazu gesagt, Risaché würde das niemals machen, seine Agenten würden ihn das niemals machen lassen, weil das karriereschädigend für ihn wäre. Deine Gedanken zu dieser Challenge?
Also ist natürlich erstmal eine alberne Challenge, hat auch nichts damit zu tun, ob du Nummer 1 gepickt wirst, wenn einer 1-gegen-1 gespielt hat, also wenn du einfach auf der Suche nach dem brutalsten Rollenspieler überhaupt bist, dann ist es vielleicht, juckt dich das nicht, ob er jetzt im 1 gegen 1 gewinnt mit 18 Jahren gegen irgendjemanden. Nichtsdestotrotz, genauso interessant fand ich, später in dem Interview sagt er, was wäre denn dein Vorteil gegenüber ihm? Im 1 gegen 1 hat er gesagt, er ist einfach in jeder Kategorie besser.
Mhm.
Also, ist ein selbstbewusster Mann, er schießt, glaube ich, 25% von der Dreilinie.
Ja.
Irgendwie ein bisschen komisch. Früher gab es mal so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, die Euros halten zusammen. Mhm. Aber vielleicht sind die Euros zu mächtig geworden und jetzt zerbricht das Königreich. So.
Ja.
Paris gegen London.
Mhm.
War ein geiles Spiel. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach, ich habe da wieder Dinge gesehen. Ich hatte Paris jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Da gibt es auch so einen Franzosen, Hifi. Sagt der dir was?
Mhm.
Der macht 17 im Schnitt in Paris, ist auch ein Lefty, ist ein bisschen größer als Shorts, aber Shorts geht raus, am Anfang die ersten Minuten schwaches Spiel oder unauffällig gespielt, dann übernimmt einfach der, weiß ich, französische Shorts, der nicht ganz so short ist, aber der ist zumindest 1,85, aber auch ein Lefty, macht so super ähnliche Plays, wild, die greifen einfach die ganze Zeit an, Herrera ist einfach ein kalter, geiler Hund.
Mhm.
Ja, und dann waren sie, glaube ich, 10 hinten Paris und sie spielen das durch und gewinnen dann super easy hinten raus mit, keine Ahnung, mit 15 oder so. Also, es steht 1-0 für Bourg und es steht 1-0 für Paris. Katastrophale Stimmung in Paris. Nichts angekommen. Ich habe mir das angeguckt, alles mögliche abgehangen, leer. Weiß ich nicht. Bin ich kein Freund von.
Dazu habe ich nur kurz zu sagen, dass das natürlich das zukünftige Euroleague-Duell sein wird. Ne? Und ich habe das Gefühl, der Eurocup oder die Euroleague hat sich auch so ein bisschen auf die Finger gebissen vor Ärger, dass das
Halbfinale ist. Dass das nicht das Finale ist.
Ja.
Das wäre natürlich spicy gewesen, wenn sie gegeneinander um ein Euroleague-Ticket gespielt hätten.
Ja. Und ich glaube, die Euroleague hätte auch einen Weg gefunden, dass beide vielleicht nächste Saison Euroleague spielen können. Weil das sind natürlich die zwei Teams, die sie in der Euroleague haben wollen. Paris und London.
London gegen Paris im Basketball ist auch immer noch irgendwie strange.
Ja, schon. Das stimmt.
Da müssen wir free your mind, nicht in alten Strukturen festfahren. Günni, öffne dich. So. Lubo und Bonn sind im Halbfinale.
Geil.
Der Champions League.
Mhm. Hm.
Ja, habe ich einfach mal notiert.
Ja, also es ist...
Habe ich nichts zu, selber nicht.
Wir haben,
Glückwunsch, sage ich.
Ja, wir haben die Basketball-Champions League sehr vernachlässigt. Letztes Jahr der Run der Bonner, der wurde sehr deutlich von uns beleuchtet auch. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir jetzt mit den Teams leider im Übertragungsweg gar nichts mehr zu tun haben. Das muss man schon auch dazu sagen, dass wir da natürlich nochmal einen anderen Fokus drauf haben. Aber dass beide Teams so einen Run hinlegen, ist Wahnsinn. Und natürlich wäre es also Ludwigsburg spielt gegen Murcia, Bonn gegen Peristeri. Es ist durchaus möglich, dass wir zwei deutsche Teams haben, die dann gegeneinander oder auch miteinander, wie auch immer, im Final Four auftauchen könnten. Das wäre schon Wahnsinn, ja.
Herrlich. Chemnitz Bilbao in diesem anderen Wettbewerb, den ich nicht kenne.
Dazu habe ich.
Wie heißt der? Euro Challenge, Euro Cup.
Der Europe Cup.
Europe Cup.
Ja,
Europe Cup. Irgendwas. Ich habe nichts.
Ich habe auch nichts dazu.
Zander hätte da was. Der macht da immer für MDR, macht er die Radioübertragung davon.
Ja. Sehr spannend, Basketball-Radio zu kommentieren, habe ich persönlich noch nie gemacht. Aber Chemnitz steht im Halbfinale des Europe Cups. Mehr habe ich dazu nicht.
Wunderbar. Ähnlich. Also, das ist tatsächlich noch nicht angesprochen worden. Bayern verliert in der Doppelspieltagwoche beide Spiele. Also wir gehen in die Euroleague, sehe ich hier in meinen Dings. Mhm. Bayern verliert beide Spiele jeweils mit einem irgendwie einmal 20-20 Run und einmal 2-21 Run. Chancen vergeben. Was macht das mit dir?
Ich habe ein Wort. Mehr als ein Wort. Gegen Maccabi, naja, passiert. Gegen Valencia, ja, uff, darf nicht passieren. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon eingehend beleuchtet, auch in diesem Podcast. Ne?
Ja, haben wir alles schon erzählt, irgendwann mal, copy-paste, aber was wir nicht erzählt haben, und deswegen sage ich, schön, dass ich es anspreche, hierzu hat sich einiges angestaut, weil ich glaube, es sind jetzt ungefähr 50 Spiele oder so, die in München gemacht haben, vielleicht 45, ich habe nicht gezählt, fühlt sich an so. Ich habe sie ja wieder in Hamburg gesehen und ich dachte, es wäre für mich persönlich jetzt an der Zeit, über Pablo Laso einmal einfach so ein kleines Resümee zu ziehen. Ich finde, die Stichprobe ist groß genug. Lustiger kleiner Zahlendreher oder Buchstabendreher. Ich habe mir Pablo Losso, L-O-S-S-O, aufgeschrieben.
Aha.
Weiß ich nicht, freudscher Verschreiber. Aha. Pablo Losso. Also, ich glaube, ich habe in der Žalgiris-Übertragung habe ich einmal gesagt, dass es quasi, dass sie mit Trinkieri Basketball Trinkieri geschlagen haben.
Ja.
Das könnte der einzige clevere Satz gewesen sein, den ich dieses Jahr gesagt habe.
Weißt du, wie clever der war? Ich habe ihn geklaut in der Valencia-Übertragung. Ja.
Also, wir wissen das alles. Umstellung von Madrid, neuer Kader und so weiter. Aber für mich ich habe das Hamburg-Spiel gesehen und für mich war eine Sache glasklar. Und das war so das war auch so einfach und es ist nichts Weltbewegendes, aber es war für mich so, irgendwie die Mannschaft, wir wissen ja, was sie sind. Sie verteidigen gut, sie rebounden hervorragend, besser als alle anderen, defensiv. Und vorne passiert es manchmal, dass sie einfach 10 Minuten keinen Punkt machen oder 5 Minuten gefühlt keinen Punkt machen und nichts zusammengeht. So. Das ist für mich, ich kann dafür für die Defense und Rebound null Kredit aussprechen. Weil, also es ist nicht so, dass ich sage, oh, das macht er aber sehr gut und das macht er nicht gut. Das ist wie wenn ich eingeladen werde, jemand kocht für mich und er sagt, er macht eine Lasagne. Und dann frage ich, okay, was hast du eingekauft? Dann sagt er, ich habe beim Demeter-Bauern tolles Hackfleisch gekauft und wir haben verschiedene Käse und wir haben Knofi, ich habe ein tolles natives Olivenöl, San Marzano-Tomaten kommen rein und so weiter. Und dann sage ich, ja, es schmeckt gut. Du hättest mit diesen Zusatzstoffen, also mit diesen Inhaltsstoffen, mit Käse und mit Tomaten und mit so, das hättest du. Wie soll das schlecht schmecken? Wie soll das nicht gut sein? Also wie soll das nicht ein Mindestmaß an so... wie soll ich sagen, das hast du aber toll gekocht. Wenn du aber sagst, du machst Lasagne und da kommt keine Ahnung, da kommen Sachen rein, die vielleicht auch mal so sehr gut sein können, aber manchmal auch in manchen Sachen Schwächen haben. So, keine Ahnung, Fenchel und Kümmel oder so. Oder weil nichts, was per se nicht gut ist, aber was, wo du wirklich tricksen musst, dass das zusammenpasst und dass du da was kreieren kannst, eine Synergie schaffen kannst. So, das ist für mich die Defensive und das Rebounding von Bayern München ist eine Lasagne mit Hackfleisch und Tomaten. So, gib mir Nick Wilder-Babb und Bolmaro und Ibaka und Nils Giffey und sonst wen, Lucic jetzt. Gib mir eine Woche und die verteidigen. So, was soll das sein? Wie sollen die nicht verteidigen können? Mhm. Die Frage ist, in der Offensive hast du halt viele Spieler, die irgendwie eine Stärke haben. Also Bolmaro verliert man den Ball, gibt man einen dummen Pass, hat einen tödlichen Wurf von der Freiwurflinie, aber hat Speed, hat Größe, kommt in, kann in die Zone kommen, so kann den Ball pushen. So, damit musst du irgendwie was kreieren. So, damit musst du was zaubern. So, mit Francisco musst du nichts zaubern. Francisco zaubert einfach alleine. Booker, du stellst einen Shuffle-Screen für Booker, der kommt zum linken Block, du gibst ihm den Ball. Da zauberst du nichts. Elias Harris gegen Hamburg, ja, die haben keinen, den verteidigen können. Gib ihm den Ball, er spielt 1 gegen 1. Okay, aber Bonga hat seinen rechten Hook im Low-Post, kann normalerweise nach dem Defensiv-Mount Full-Court auch angreifen und so weiter. Aber trifft dann vielleicht den Wurf nicht. So, damit musst du arbeiten. Du hast einfach Spieler, wo es nicht einfach ist, was zu zaubern. Und für mich ist einfach, ich gucke mir den Kader an, der Kader ist gut, für mich ist die größte Errungenschaft, die Lasso bisher hatte, ist, dass ich glaube, dass der Ibaka irgendwie dafür verantwortlich ist, dass Ibaka da ist. Das ist eine Wahnsinnsverpflichtung. Und ich sehe jetzt nach 50 Spielen, keine Ahnung, es ist März, die Sonne kommt raus, sie sehen genauso aus wie vorher, es ist kein Vibe, sie spielen langsam, sie spielen nicht schnell, es ist nichts da.
Spielen wieder langsam, ja. Also teilweise,
sie spielen wieder langsam, ja. Es fühlt sich anders wie noch. Sie hatten einmal eine Phase, wo sie deutlich besser geworden sind, aber dieses deutlich besser werden war einfach für mich, er findet, hat bessere Wege gefunden, seine Leute in bessere 1 gegen 1 Situationen zu bringen. Also die Leute haben eher noch, du sind effizienter dann geworden, den Ball da zu bekommen, wo sie ihn wollen, und sie haben angefangen, den Dreier zu treffen, was sie am Anfang nicht gemacht haben. So, mehr nicht. Ich kann mir das angucken, wenn ich nicht wüsste, dass es Pablo Laso ist, ich war super gehypt, Spanier, toller Mensch, tolle Ausstrahlung, wenn wir in der Halle sind, das ist so viel anders, die Halle kommt, es fühlt sich an, als würde das alles so in eine geile Richtung rollen. Sportlich bin ich jetzt wirklich so einfach von, nicht ergebnistechnisch, aber so von dem Ausbleiben des Wandels wirklich enttäuscht.
Ja.
Auch weil ist an allen anderen Ständen, Luca Banki kommt nach Virtus, gleiche Spieler, sieht ganz anders aus. Keine Ahnung, Adam John wird gefeuert, Mannschaft sieht ganz anders aus. Jassi Kivicius geht nach Fenner, boom, auf einmal spielen die anders. So, Trinkiri geht nach Žalgiris, auf einmal, so. Das heißt, überall sehen wir Turnarounds, und für mich sieht diese Mannschaft, wenn ich nicht wüsste, wer in der Seitenlinie stünde, weiß ich nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass es der Star-Trainer von Real Madrid war, so. Das wüsste ich einfach nicht. Das würde ich nicht sehen.
Ja, es gibt keine offensive Handschrift, das haben wir ja schon mal angesprochen. Für mich ist das nach wie vor einer der frustrierendsten Punkte, dass Spieler, die erwiesenermaßen in gewissen Rollen schon sehr gut performt haben, auch auf hohem internationalen Level, beim FC Bayern Basketball, auch unter Pablo Laso schon, wie unter Trinkiri, wie auch bei Pablo Laso wieder, aus meiner Sicht nicht benutzt werden. Dass man für Andy Obst keine zuverlässige Offensive findet, ist für mich immer wieder mind-boggling, das verstehe ich einfach nicht. Dass ein Isaac Bonga, ne, also wir haben die WM im Hinterkopf, und natürlich sind das andere Spiele, das sind Länderspiele, und die Teams sind vielleicht, was Scouting angeht, nicht so gut darauf vorbereitet. Aber als Franz Wagner ausgefallen ist bei der WM, haben wir Isaac Bonga in dieser sekundären Playmaker-Rolle gesehen, ne, wo er dann Flare-Screen bekommt, zur Seite raus oder dieses Side-Pick-Roll starten kann. Wir sehen nichts davon in der Bayern-Offensive. Isaac Bonga ist ein völliger Fremdkörper. Wenn für den mal was abfällt, dann ist es tatsächlich das Abfall. Also irgendein Ball, der irgendwo hinprallt, oder landet er halt zufällig bei Isaac Bonga. Du hast Lineups, die für mich im modernen Basketball nicht funktionieren. Und also offensiv gerade, ne? Ibaka und Booker ist ja schön und recht, dass die für sich individuell immer 1 gegen 1 scoren mit relativ hoher Effizienz aus Post-Up-Situationen heraus. Für das Team, für die Teamdynamik, wenn diese beiden zusammen am Zonenrand stehen, sehen wir immer wieder, was passiert, nämlich gar nichts. Naja, keine Bewegung, ist für die Defensive auch nicht anstrengend, das zu verteidigen, weil alles stationär ist, weil abseits dieser ersten Action dann auch wenig passiert. Und da muss ich dir schon zustimmen. Ich finde das Personal des FC Bayern Basketball offensiv nicht untalentiert. Im Gegenteil. Ich habe nur das Gefühl, dass zu wenig Synergie besteht, und das wäre der Auftrag an den Coach, diese Synergie zu schaffen. Und ähnlich wie unter den Jahren bei Trinkiri, wo ich mich auch immer gefragt habe, wie kann denn jemand, der vielleicht keine innovative Offense, das ist vielleicht falsch gesagt, in Bamberg, weil es ja doch sehr viel Pick-and-Roll war und sehr viel Analytics-driven Offense, kann man fast sagen. Aber jemand, der so eine Offensive ans Rollen gebracht hat in Bamberg, so wenig offensive Entwicklung geschafft hat beim FC Bayern Basketball mit ebenfalls gutem Personal, auch wenn natürlich diese Bamberg-Teams von damals absolut insane waren. Vielleicht liegt das Problem dann eine Ebene höher. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss da genommen wird auf das, was dann auf dem Parkett, aufs Parkett gelegt wird. Das kann ich nicht einschätzen. Aber es ist schon merkwürdig, dass unter zwei Coaches, die vermeintlich ja auch total unterschiedliche Stile haben, sowohl im Umgang mit den Spielern, mit den Menschen, als auch basketballerisch, trotzdem der exakt gleiche Basketball rauskommt.
Ja, ich weiß nicht. Für mich ist es, ich bin von Lasso, bin ich einfach enttäuscht. Es sind manche, du hast offensiv einfach manche schwierige Puzzleteile und da hat er nichts draus machen können. Also da habe ich einfach nichts gesehen. So, das Problem für ihn, was vielleicht dann auch unfair sein wird, ist nämlich, ich glaube, es wird noch nie so wenig Kredit für eine Meisterschaft und Pokal gegeben, sollte er beides gewinnen, wie dieses Jahr. Mhm. Also er kann jetzt, sagen wir, die werden jetzt 13. in der Euroleague und er gewinnt den Pokal und er gewinnt die Meisterschaft. Keine Ahnung, er spielt erste Runde gegen Fechter, zweite Runde gegen Würzburg und dritte Runde dann gegen Chemnitz oder Berlin oder Ulm und gewinnt das Ding 3-1. So, dann werde ich wahrscheinlich immer noch nicht sagen, wow, du hast das Double gewonnen. Das war schon so. Normalerweise, das war mal so. Also es war so, okay, du hast das Double gewonnen, einfach weil Berlin so stark ist oder weil Ulm auf einmal da war oder Bonn ist da oder kein Ludwigsburg oder wer auch immer. Du hast so genug da, dass du sagst, wow, okay, Euroleague war nicht tough, aber wow, national haben sie dominiert. So, der Pokal hat mich einfach dann auch irgendwie kalt gelassen. Zu Hause, naja. Also es wird auf jeden Fall nicht einfach für ihn über diese Euroleague hinaus, selbst wenn sie dann noch stärker werden, irgendwie da mir irgendwas zu beweisen. Bisher einfach zu wenig, auch weil der Vibe irgendwie so... Mir macht das, es macht einfach nicht den Spaß, den ich mir irgendwie erhofft hatte. Naja, so. Genug davon. Berlin spielt jetzt in der Uber-Halle oder Uber-Arena oder so? Was? Hast du einen Joke dazu aufgeschrieben?
Nein. Ich habe keinen.
Mercedes-Benz-Arena war passé, so, wir spielen jetzt in der Uber-Halle, alles klar. Fener zerstört Barca dieses erste Viertel, beziehungsweise die erste Halbzeit. Jassike Vicius erzählt die ganze Woche vor diesem Spiel gegen Barcelona, der Trainer jetzt natürlich von Fener, der da vom Hof gejagt wurde, geht in die Vollen und redet seinen Trash vor dem Spiel und seine Mannschaft kommt raus und zerstört Barcelona. Fand ich noteworthy, einfach weil ich das liebe. Es ist so ein Zeichen für absolute Gesundheit der Mannschaft oder zwischen Zusammenspiel, wenn der Anführer sagt, das ist ein wichtiges Ding für mich heute, Leute, ich brauche euch, und die dafür brennen, den Gegner zu zerlegen für ihren Anführer. Das ist, gefällt mir sehr gut und sollten wir im Kopf behalten für zukünftige oder auch weitere große Auftritte von Fener.
Jo.
Schön.
Habe ich nichts weiteres dazu.
Nee, wunderbar. Mailand ist auf einmal wieder da. Wen haben sie geschlagen? Monaco und Fener, die wir gerade gelobt haben. Beide gewonnen. Aus dem Nichts für mich, gegen zwei der heißesten Teams gewonnen, auf einmal auf dem 10. Platz. Ich habe nichts, ich bin nur verwirrt.
Ich habe einen Satz, der Kader ist der drittbeste der Liga, wenn man aufs Papier guckt. Wundert mich nicht. Also es hat lang genug gedauert, dass sie auch mal ein, zwei Spiele gewinnen.
Schöner Ansatz, finde ich gut. NCAA Tournament männlich.
Yes.
Fuck, was geht alles? So, es passiert alles auf einmal gerade.
Ja.
NCAA Tournament männlich. Ich, mein Satz, den ich dazu geschrieben habe, juckt mich nicht. Wie geht's dir?
ein Satz, nur Tristan da Silva. Sad.
Ja, ist leider rausgeflogen, 2017 oder einmal 20 und zweimal 17 gemacht oder so. Tolle Auftritte, wird, glaube ich, aktuell auf dem so renommiertesten Draftboard so Richtung 35, also so Mitte zweite Runde projiziert.
The Ringer hat ihn, in der Lottery, glaube ich, mittlerweile sogar in den Top 14.
Ja gut, ich habe ja von renommierten Outlets gesprochen.
Ja.
gut, Tristan Silva. Irgendwie, man könnte da schon reintauchen, warum mich das nicht mehr juckt. Aber das machen wir nicht. So, ja. NCAA weiblich. Mhm. Haben wir da was?
Habe ich nichts dazu.
Caitlin Clark.
Iowa. Schreit.
37 im Schnitt. Letztes Spiel 37 und was weiß ich. Ich glaube 34, 32 und 37 gemacht.
Ja, ich glaube Caitlin Clark ist mein neuer, hat das Potenzial, mein neuer Favorite Player insgesamt zu werden. Love that.
Ich habe eine kleine Fußnote. 5 Millionen Leute haben sich das, ich glaube, angeguckt. So die, oder die wegen so einem Rating. War so hoch wie nichts anderes an dem ganzen Tag. Weibliches NCAA-Tournament mit einer Storyline. Ja, ich muss es fast sagen. Muss ich es nicht sagen? Einen weißen Helden im Basketball? Darf ich das? Ist es problematisch? Das wollen wir nicht aufmachen in so einer kleinen frechen Runde, oder? Ja. Ist es immer so diese Jimmer Fredette, so der Hype? Oder ist es Quatsch? Ist es Bullshit? Ist es einfach eine geile Zockerin? Wir wollen die sehen. Wahrscheinlich ist eine, zweites hoffentlich.
Ist eine geile Zockerin, wir wollen die sehen.
Ja. Okay, gut. Sorry. Ja. Ich wollte es nur antesten. Weil Jimmer Fredette einfach so, egal. Okay. Weiter geht's. Wir gehen in die NBA. Houston Rockets, fällt Golden State vielleicht raus? Fragezeichen.
Ich glaube nein. Also ein Satz, ich glaube nein, aber macht auch keinen Unterschied. Also, ist egal.
Macht für dich keinen Unterschied, ob du nicht, du willst nicht mal ein Play-in-Spiel sehen.
Ja, so. Dieses Team hat null, hat nichts zu bestellen in den Playoffs und wahrscheinlich selbst in den Play-in-Spielen nichts.
Okay, fair. Wunderbar. Ja. Betting-Skandal vom Kollegen Portley.
Jonte. Der Bruder von Michael Porter Jr. übrigens.
Yes.
Ich finde ich in all dem auch ganz spannend, dass diese man kann natürlich das Verhältnis zwischen den Brüdern nicht, aber es ist ja bereits generationenübergreifender Reichtum in der Familie. Da frage ich mich schon so ein bisschen. Aber okay.
Wer es noch nicht gesehen hat, eine der interessanten Stories, wie du vielleicht mir anmerkst, möchtest du erstmal ein bisschen was, sonst würde ich da auch noch reinstechen.
Bitte, stech rein.
Also folgendes ist passiert. Betting ist überall. Also in den USA, wo in den letzten 2-3 Jahren, oder je nach Bundesstaat, ist es ja ein Thema, irgendwie mehr Betting aufgemacht, erlaubt, Online-Gambling und so weiter. Überall ist Sports-Wetten. So,
muss man vielleicht dazu sagen, für Leute, die die NBA nicht so eng verfolgen, das war eine ganz lange Zeit verboten. Ein absolutes No-No, dass Wetten irgendwas mit NBA zu tun haben. Ja.
Genau. So, jetzt gibt es die Situation. Ich bin perplex gewesen, weil ich dachte, es gibt keine Sportart, wo es so unwahrscheinlich ist, dass ein Spieler irgendwie rumtricksen würde wie in der NBA, weil nirgendwo im Sport so viel Geld verdient wird und auch die Mittelschicht und die Unterschicht vermeintliche Millionen und Millionen Dollar verdienen. Und du irgendwie, wer würde denn? Und es gehen ja sofort die Reiter hoch. Also wenn jetzt jemand, du kannst nicht 1 Milliarde darauf setzen oder nicht mal 500.000 Euro in vielen Häusern auf ein spezifisches Over und Under jetzt von einem Spieler-Performance, in dem es geht. Das heißt, keine Ahnung, man guckt sich die Averages an und dann steht da, Steph Curry macht normalerweise 30, so jetzt kann man darauf wetten, ob er heute über oder weniger als 30 macht oder mehr als 8 Assists, wie auch immer. So, das ist aber begrenzt und normalerweise wird die Glücksspielbehörde sofort aufmerksam, wenn da Unregelmäßigkeiten aufkämen. Das heißt, für einen normalen NBA-Spieler, der einen Vertrag hat mit 10 Millionen Dollar und die Aussicht, noch 5 weitere Jahre in der NBA zu bleiben, gibt es gar nicht die Möglichkeit, da irgendwas zu tun, weil er kann ja nicht 500.000 Dollar oder 1 Million irgendwo draufsetzen, um dann irgendwie irgendwas zu tun, das, was ihn sein Leben finanziell verändern könnte. So. Jetzt ist das Problem, es ist etwas aufgetreten. Unregelmäßigkeiten bei einem Spieler. Der gute Portley.
Jonte Porter, ja.
Porter? Wieso habe ich mir Portley aufgeschrieben? Ich kannte den Vogel nicht.
Ja,
egal. Was passiert ist, der hat jetzt so, es gab 2 Tage, Spieltage in der NBA, wo die Wetten auf Porter, dass die höchste Auszahlung war oder quasi die meiste Action war auf anders, also quasi auf schwache Performances in bestimmten Kategorien von diesem Porter. Und wie gesagt, Alarmglocken gehen an. Man sieht, der hat nur 400.000 Dollar verdient er im Jahr. Das heißt, keine Ahnung, wenn du 400.000 Dollar hast und es ging, glaube ich, um 20.000 Dollar Beträge, das waren so die Max-Beträge, die man so in solchen Bereichen einsetzen kann, in diesen Häusern. Auf einmal macht es vielleicht doch Sinn. Letzter Inzident war, er spielt und hatte vier Tage vorher eine Augenverletzung. Und spielt aber 3 Minuten und lässt sich dann auswechseln.
Ja.
Und die ganzen Wetten, der Hauptbatzen war auf Dreierversuche. Etwas, was du vermeintlich am einfachsten, meiner Meinung nach, kontrollieren kannst. Also, so. Das heißt, wir haben eine Situation.
Es gibt einen sehr verräterischen Clip, den hast du bestimmt auch schon gesehen.
Ja.
wo er einen Dreier wirft, der so weit ab von allem ist und der bangt aber in, also geht genau schlecht für ihn ans Brett und dann rein. Ja. Und normalerweise siehst du dann eine Reaktion von dem Spieler, ne, so ein Lächeln, so ein, ah, das wollte ich nicht, aber ist cool. Und er sieht aus, als hätte er gerade einen Geist gesehen.
Ja.
Das ist sein Gesichtsausdruck. Also,
bizarre Situation.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich, wie gesagt, es hat auch für mich immer noch ein Geschmäckle, wenn ich bei der Easy Credit BBL irgendwie auf ein Spiel gucke und ich sehe die Quote da, keine Ahnung, das erste im Game Center. Ich weiß es nicht. Ich will auf keinen Fall den ersten Stein werfen, wenn Abteilung Basketball, ich weiß gar nicht, wie du dich entscheiden würdest, wenn hier der große Sponsor um die Ecke käme und ich mir das, was ich 1,87 Quote quasi auf die Stirn kleben müsste vor Begegnungen und darüber sprechen müsste. Aber nochmal, irgendwie fühlt sich das komisch an, seltsam. Aus meiner Vergangenheit, natürlich habe ich auch mit jemandem zusammengespielt, der Spiele verschoben hat. Großer Skandal, meine erste Saison in der BBL. Mhm. Ich komme in die Kabine und lerne jemanden kennen, der einfach ein Drecksack war in allen Bereichen des Lebens, der mir beigebracht hat, was Ghetto Twins sind. Ghetto Twins, kennst du sie? Weißt du, was Ghetto Twins sind?
Ich glaube,
Ghetto Zwillinge.
Ja, Ghetto Twins sind doch Uzis, oder? Also, oder halt Waffen.
Nein. Ghetto Twins sind tatsächlich, also vielleicht auch, Ghetto Twins sind Kinder, die quasi gleich alt sind, aber von verschiedenen Frauen.
Ach so, okay.
Dann so, also, es war wirklich der größte Dreck. Das haben wir ihm, ich kann das jetzt sagen, weil damals wurde ihm quasi auch gesagt, er ist auch offen damit umgegangen, dass er der letzte Drecksack war. Dann stehen wir in einer Besprechung. Und auf einmal hieß es, das FBI sucht den Kollegen, weil er ist in einem der größten Wettskandale am amerikanischen Basketball, ist er quasi, wird er verhört als Verdächtiger. Und Mike Taylor sagt den Satz, wir wissen alle, dass er unschuldig ist. Und wir gucken uns an und denken so, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kollege auf jeden Fall schuldig ist. Weil auch er bei uns gelegentlich einfach komische Entscheidung hat, er hat manchmal einfach nicht mehr geworfen, dann auch gesagt, er hätte was im Auge. Auch wenn es, glaube ich, damals noch überhaupt nicht möglich war, auf uns zu wetten. Egal, es war dann alles komisch. Wie gesagt, er ist mittlerweile verhaftet worden oder verklagt worden, 2015 nicht verklagt, sondern da ist er entschieden worden, dass er schuldig ist, er hat es zugegeben. Was auch nicht lustig ist, weil ich glaube, 20-jährige junge Amerikaner, die irgendwie keine Kohle haben, dazu instrumentalisieren, ist auch nicht witzig, aber wie gesagt, das war, wir hatten auch mal eine Vergangenheit, bizarre Situation. Jetzt in der NBA. Ich hoffe, das wird nicht alltäglich. Aber ich denke, das ist doch jetzt das Mahnmal und dann passiert nie wieder was, oder? Was sagst du?
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass gerade, also Jonte Porter ist ja ein selbstangebender Crypto-Scam-Guy auch. Also insgesamt wahnsinnig sympathischer Typ. Ich glaube, von diesen Typen wird es immer wieder welche geben. Jetzt, da dieses Fenster so weit offen steht. Frage ist halt, wie hochprofilig diese Spieler dann sind, weil Jonte Porter ist ja ein Randspieler in der NBA.
Es geht halt wirklich nur, wenn du keine Kohle machst und auch nicht damit rechnen kannst, lange in der NBA zu bleiben.
Ja.
Egal. Also Sabonis, Double-Double-Rekord seit Merger. Ich glaube, 56 Double-Doubles von Kevin Love abgelöst.
Nichts dazu.
Ne? Ja. Dallas Clippers, Sacramento Lakers. Wer holt sich den 6. Rang? Im Westen.
Dallas. Ein Wort.
Schön. Und als letztes wäre das NBA-Thema Prison Rules gewesen, aber ich glaube, wir sind heute am Ende. Also das, wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, dieses im Rahmen des Scorings und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass auch wir gesagt haben, dass es quasi diese Playoff-Pfeife gibt und die einzige Lösung, die wir sehen, sind nicht große Regelveränderungen, sondern einfach quasi eine Auslegung, wie sie in den Playoffs stattfindet, auch in der regulären Saison.
Ja,
und wie so. Es scheint, hat sich die NBA Abteilung Weltmeister angehört und gesagt, nach dem All-Star-Game machen wir es genau so. Es ist schwieriger, an die Linie zu kommen und manche Mannschaften scheinen davon zu profitieren, manche nicht.
Es ist cool, es ist besser, es sind besser anzusehende Spiele. Es ist nur merkwürdig, das mitten unter einer Saison zu machen. Das finde ich komisch, aber mehr habe ich dazu nicht aktuell.
Ich auch nicht. There you have it. Wir haben gerade aktuell auf diesem Planeten 17 verschiedene Basketball-Wettbewerbe, die laufen und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Für uns natürlich die beste Liga Europas, die Nummer 1. Morgen Barcelona gegen München.
Mhm. Da sind wir beide, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, vielen Dank, dass du dich bereit erschlagen hast. Sorry, dass ich dich in manchen Kategorien überfordert habe, aber da
Nein, ich fand das sehr cool. Ich dachte, du machst ein Quiz. Quiz über die 90er Jahre Basketball,
Ich komme nicht drauf klar, was alles passiert. Ich habe wirklich ich versuche immer so eine generelle Idee zu haben an allen Wettbewerben und es war mir einfach klar, dass es aktuell nicht zu schaffen ist.
Ja, es ist so.
Gestern
viel.
Auf Magenta Sport die Eurocup-Halbfinals geguckt und mehr ging dann einfach nicht.
So ist das Leben. Zeug. Aber dafür ist ja auch die Abteilung Weltmeister da. Heute in etwas Überlänge, ist ja auch mal ganz schön. Wir sehen uns dann morgen in München, Per. Und natürlich, wir sehen euch alle und unsere Zuhörer bei allen unseren Übertragungen. Und dann nächste Woche wieder du mit Benny Zander. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.